So, herzlich willkommen zum Autokino. Ja, das lassen wir jetzt drin, das ist mir jetzt egal, oder? Was sagst du,
Jules? Können wir gerne drin lassen, das war noch gerade. Ich klatsche jetzt mal kurz. So, passt, okay, hallo.
Wir klatschen immer. Das ist der Jules, den ihr da schon hört. Den kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Willst du eigentlich Julian oder Jules genannt werden?
Das kannst du dir sehr gerne aussuchen, was in deinen Ohren sich schöner anhört.
Ja, ich finde beides schön. Irgendwie Jules ist halt knackiger, aber Julian ist halt so, ich glaube, wenn wir mal irgendwann in dem Leben Streit haben sollen, was ich nicht hoffe, dann nennst du mich wahrscheinlich Christian und ich dich Julian oder so.
Das ist sehr lustig, denn meine Mutter hat mich immer nur Julian genannt, wenn ich Scheiße gebaut habe.
Echt, meine Mutter hat mich sogar beim Nachnamen gerufen. Die hat immer gesagt, Herr Bloß. Furchtbar. Okay. Ganz, ganz schlimm. Naja, wie geht's denn dir so?
Ach, mir geht's recht gut, danke der Nachfrage. Also hatte eine turbulente Woche, dazu ein andermal mehr, aber tatsächlich geht's mir recht gut. Und dir?
Ja, mir geht's auch gut, ich hatte auch eine turbulente Woche. Ich war nämlich gestern auf dem Mickey Krause-Konzert. Also, ich war beim...
Hast du eine Wette verloren?
Nee,
oder?
Ey, ich habe mich überreden lassen von Arbeitskollegen und die haben gesagt, komm, wir gehen mal zum Public Viewing. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann stehe ich da in der Commerzbank Arena und denke an nichts Böses und habe schon so ein Bierchen drin. Und auf einmal heißt so, Leute, und hier ist er, Mickey Krause. Und dann kommt dieser Typ mit dieser Perücke auf die Bühne und hinter ihm so 10 Weiber, ja. Und die haben alle so ein Shirt angehabt und da sollte halt Werbung gemacht werden auf dem Shirt. Und ich kenne die Seite nicht, aber da stand einfach nur auf dem Shirt PC billiger. Also kein DE oder so, sondern einfach nur PC billiger. Das war unfassbar. War wirklich, ich habe mich, ja, irgendwie war es witzig, aber irgendwie war es halt super Fremdschämen so. Aber naja, muss man mal gesehen haben. Alter, wie viel Hits der hat. So, ich weiß nicht, ob das alles seine waren, aber von, keine Ahnung, bist du braun, kriegst du Frauen, was der für Songs gesungen hat, unglaublich.
Oh, das hört sich minimal rassistisch an, auch wahrscheinlich die Sonnenbräune meint.
Ja, genau, meint er auch. So, ja, genau, über was reden wir heute? Wir reden heute über The Hateful Eight, den 8. Film von Quentin Tarantino.
Ach, nicht bei dem neuen Ice Age? Oder habe ich jetzt den falschen Film geguckt?
Hast du... Aber da hast du mich jetzt ganz schön reingelegt. Jetzt ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht.
Nehmt Platz im Autokino von Chris Nanu und Julian.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir reden über, was haben wir vorletzte Woche aufgehört? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas, was ich vorletzte, The Do-Over. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, da habe ich gedacht, oh nein, du musst ja noch The Do-Over vorbereiten. Und dann ist mir eingefallen, hey, hast du ja schon längst gemacht. Achso, warum der Max heute nicht dabei ist, sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen. Der ist in L.A. oder so. Sau cool. So.
Genau, auf der E3.
Toll, ja. Achso, übrigens, ich habe keinen Streit mit Max. Das war alles nur ein Witz. Es gibt Leute, die haben das wirklich geglaubt, Leute. Lasst euch nicht verarschen von mir. Das ist nee. Ich hatte mit dem noch nie Streit. Wir sind jetzt seit 10 Jahren befreundet, nur ein einziges Mal. Und das erzählen wir euch mal irgendwann in der Sonderfolge, weil es war ganz schön turbulent, sage ich euch.
Wer hat denn wessen Song geklaut?
Es war noch schlimmer. Es war noch schlimmer tatsächlich. Okay. Es war richtig schlimm eigentlich. Es war ein Drama. Es war eigentlich
Wer
so,
hat denn dann wessen Frau geklaut?
Ja, es geht in die richtige Richtung, aber das kann ich nicht verraten. Oh. Wir müssen auf jeden Fall dazu eine Sonderfolge machen. Es ist saukrass. Also wirklich, aber es ist witzig. Es ist im Nachhinein ist wahrscheinlich alles sehr witzig, hoffe ich. Ja, Quentin Tarantino. Ja, bist du eigentlich ein Tarantino-Fan?
Ich mag seine Filme tatsächlich sehr, aber ich würde mich nicht in diese, ich würde mich nicht in den ganzen Leuten rein, die sagen, Tarantino ist so der beste Filmemacher aller Zeiten und macht so die stärksten Picks überhaupt. Ich mag ihn tatsächlich sehr gerne, ja. Mhm. Und du, bist du ein krasser Fan oder auch, also seine Filme mag ich sehr gerne, so.
Also ich habe mir mal so mit 15, 16 eingeredet, so Pulp Fiction Zeit, da habe ich Reservoir Dogs gesehen und als ich ihn gesehen habe, war ich so, wow, krass. Nee, anders, ich habe erst Pulp Fiction gesehen, nämlich, und dann habe ich dann irgendwann Reservoir Dogs nachgeholt und da war ich so...
Moment, wie alt bist du?
26.
Ah, okay.
Wie alt bist du?
Ja, 27. Aber das Ding war gerade, weil du gerade sagtest, mit 40. Achso, du hast ja wahrscheinlich Pulp Fiction nicht gegoogelt, als er rauskam. Deswegen, nee. Das war eine falsche Annahme von mir, weil ich habe ihn, glaube ich, mit 8, 9 tatsächlich wirklich das erste Mal gesehen. So.
Alter,
das
ist aber ein bisschen zu jung auch für Pulp Fiction eigentlich, oder?
Meine Eltern hatten eine riesengroße Videosammlung.
Ja.
Und ich bin tatsächlich einfach immer, hab da einfach immer mir so dann Videos rausgenommen. wenn ich irgendwie die Chance hatte, einfach Sachen mal geguckt, auch Starship Troopers und so ein Kram. Das Schlimmste, ah, ganz kurz, was ich mir gemacht habe, war Chucky 3. Und ja, ich hatte so eine tierische Angst danach
vor Puppen
und Stofftieren und Sonstiges.
Das kann ich mir heute nicht mehr antun, Alter. Ich hasse alles, was so leicht in die Horror-Ecke geht. So, da bin ich komplett raus irgendwie.
Okay. Ja, also mittlerweile geben mir Horrorfilme eigentlich gar nichts mehr, wenn es nur so Slasher-Kram ist wie Freddy, Jason, Chucky. Ich mag halt so gerne so Dinge, die so hauptsächlich in deinem Kopf vor sich gehen, die so richtig schön gruselig sind und die Scheiße aus dir rausgruseln.
Oh Gott. Nee, kann ich nicht. Damit kann ich nicht ins Bett gehen irgendwie. Also bei mir war es auch so, dass meine Stiefmutter halt einfach eine riesen DVD-Sammlung hatte. Oder eine, ja, DVD, das war schon DVD, oder? So mit 2005, ja.
Ja, klar.
Und ich hab halt, sie war halt ein riesen Tarantino-Fan und dann irgendwann hat sie halt gemeint, ey, den musst du mal gucken so. Und dann habe ich mir den angeguckt, dann war ich so, wow, okay, ich hab's richtig kapiert und war so, ja Mann, das ist auf jeden Fall richtig geil, einer der geilsten Filme, die ich je gesehen habe. Dann habe ich Reservoir Dogs nachgeholt und die ganzen anderen Filme und da war ich richtig hyped, so, da habe ich gesagt, okay, Tarantino ist der krasseste und wenn da halt ein neuer Film rauskam, da war ich halt richtig so, okay, da muss ich auf jeden Fall am ersten Tag ins Kino, so ganz klar, habe alle meine Freunde damit genervt. Mittlerweile ist es so, er ist nicht mehr mein Lieblingsregisseur, aber ich mag ihn trotzdem immer noch sehr gern irgendwie. Manchmal ist es mir zu viel, geht es mir zu viel um andere Sachen irgendwie, weißt du, so Rassismus und so. Und ja, ich weiß nicht. Manchmal geht es mir zu wenig dann um den Film an sich. Und ich fand jetzt zum Beispiel auch ganz komisch, dass er einen Western gemacht hat wieder. Also The Hateful Eight ist ja wieder ein Western, genau wie Django einer war. Und das hat mich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Es geht wieder so um ähnliche Themen, Rassismus, es ist wieder ein Western.
Ja,
und da hab ich mir gedacht,
ich frage mich ja, inwieweit The Hateful Eight wirklich ein Western ist. Aber ich glaube, da können wir dann gleich genauer drüber reden. Aber ja, ich weiß schon, wie du das meinst.
Okay, ich würde jetzt sagen, also kannst du eine Top 3 bestimmen oder so?
Ich bin so frei, wir trotzdem mal kurz eine Liste auf seiner Filme aufmachen. Ich weiß auf jeden Fall schon meine Platz 1, aber wir machen wahrscheinlich von 3 bis 1, oder?
Ja.
Ja, also genau. Wir machen erst so, ne, die Top 3. Mhm. Platz 3 bei mir wäre dann Pulp Fiction. Bei dir?
Bei mir wäre Platz 3 wahrscheinlich Reservoir Dogs.
Mhm. Ja. Platz 2 From Dusk Till Dawn.
Okay, da wäre bei mir auf. Ja, den habe ich jetzt nicht mit rein. Dann wäre bei mir auf 2, ist jetzt bei mir nicht mit drin, aber bei mir ist auf der 2 Inglourious Basterds und da werden viele den Kopf schütteln, weil der hat ein echt schlechtes Rating, habe ich auch nochmal gesehen.
Okay.
Und aber ich habe einfach Hans Lander so abgefeiert und auch, dass Christoph Waltz damals diese Rolle bekommen hat, das hat mich komplett geflasht. Also da war ich wirklich sowas von hin und weg. Also deswegen ist er bei mir ganz klar auf der 2, ja.
Mochte ich aber auch sehr gerne in Glorious Bastards. Platz 1 dementsprechend bei mir definitiv Kill Bill Volume 1. Der hat mich damals einfach, als er auf DVD rauskam, habe ich ihn über Freunde aus Japan bekommen. Und wow. Da in Japan ist ja immer noch, warum auch immer, die einzige Variante, die ungeschnitten ist komplett. Da ist dann keine Schwarz-Weiß-Szene drin. Mhm. Man sieht wirklich jeden noch so grafischen Tod. Mhm. Und das habe ich mir einfach so oft gegeben, diesen Film in dieser Variante. Hat mir so viel Spaß, machen wir immer noch super viel Spaß. Dementsprechend mein Platz 1, Kill Bill Volume 1.
Wow, okay. Nee, bei mir kommt kein Kill Bill rein. Auf der 1 ist ja Pulp Fiction, weil er mich einfach abgeholt hat damals, so glaube ich. Das ist so das Ding. Ja. Weil ich ihn am meisten gesehen habe von all seinen Filmen und weil er mich damals abgeholt hat. Ich mag aber irgendwie alle seine Filme. Also ist ein bisschen schwer, da jetzt so eine Top 3 festzulegen, aber Pulp Fiction wäre dann, glaube ich, die 1.
Ich finde es sehr lustig, dass du die Top 3 vorgeschlagen hast.
Ja, weil es mich einfach auch bei dir interessiert hat, ne? Und damit die Leute uns auch so ein bisschen einschätzen können, glaube ich, ist ganz geil.
Ja.
Aber ja, es ist halt schwer. Ich meine, wenn du alle Filme magst, so, dann hast du halt einfach ein scheiß Problem, wenn du eine Top 3 machen musst. Mann.
Das stimmt.
Übrigens, du hast gerade gesagt, es gibt ja auch noch eine Roadshow-Fassung. Du hast ja gerade schon gesagt, bei Kill Bill gibt es diese asiatische Variante, die länger ist. Und diese Roadshow-Fassung, hast du die gesehen?
Nee, die Roadshow-Fassung kenne ich auch gar nicht.
Die dauert noch mal länger und da gibt es wohl noch so eine angekündigte Pause. Und Tarantino spricht wohl auch noch was in so einer Pause oder so.
Ja.
Das habe ich leider nicht gesehen. Das wurde in 5 Kinos oder so in Deutschland aufgeführt oder vorgeführt.
Habe ich sicher gar nichts von gehört, wenn ich ehrlich bin.
Und ja, ich habe es leider nicht gucken können. So, ich habe nur die normale Fassung gesehen, die 168-minütige, die du dann auch gesehen hast. Und ja, Filmmusik, willst du da was zu sagen? Fandst du es besonders gut? Fandst du es besonders schlecht? Fandst du es besonders wie immer?
In Hateful Eight?
Ja.
mochte ich sehr, dass sie von Ennio Morricone war. Mhm. Also hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Die Musik war sehr stimmig, sehr atmosphärisch, hat auch wunderbar gepasst auf die Szenen.
Das ist ja auch der erste Film, habe ich gelesen noch, wo er die Filmmusik komplett hat komponieren lassen und keine extra Songs rein oder richtigen Songs reingepackt hat.
Ein Song ist aber definitiv drin.
Echt?
Ja, doch. Ich komme gerade nicht drauf, aber ein Song ist definitiv drin. Direkt am Anfang noch, während die in der Kutsche am Kutschieren sind.
Ja, kann sein. Keine Ahnung. Also ich habe das ich habe das irgendwo gelesen, habe gedacht, ja, stimmt, super und habe es rauskopiert. Aber ich fand es tatsächlich auch sehr schön, aber ich mochte das schon immer so. Er hat auch immer eine super geile Songauswahl getroffen. So, das war auch, finde ich, immer so ein bisschen das die Kirsche auf der Sahne, wenn du so den Film geguckt hast, dann bist du dann noch eine Woche rumgelaufen und hast die Songs gehört. So ging es mir immer. Ja. Also ich fand es schon immer sehr, sehr gut. Death Proof fand ich zum Beispiel, hat einen richtig geilen Soundtrack gehabt. Damals, den fand ich richtig, richtig stark, habe ich sehr oft gehört. Auch Reservoir Dogs, keine Ahnung. Aber also die
Pulp Fiction sowieso.
Pulp Fiction sowieso. Dann bei Django weiß ich es gar nicht. Ich glaube, da hat es auch schon wieder Ennio Morricone gemacht, oder?
Ich muss mich tatsächlich auch gerade jetzt outen. Ich habe Django anscheinend nicht geguckt.
Was? Okay, krass. Krass, ja, okay.
Bisher zumindest nicht.
Ja, ja, ist auch einer der Schwächeren, glaube ich, sagen alle. Ne?
Nicht mal deswegen, aber einfach, ich hatte ihn irgendwie auf den Schirm, als er auf Blu-ray rauskam, habe ihn mir auch gekauft, ist auch noch original verpackt im Schrank und habe das dann irgendwie komplett verpeilt, den mal zu gucken.
Aber gehst du nicht ins Kino, weil du hast gerade gesagt, nur als auf Blu-ray rauskam und...
Doch, tatsächlich, ich gehe auch, wie ihr beiden, dann auch in die Pressvorführung meistens, ja. Außer es kommt halt irgendwas dazwischen und ich gehe davon aus, dass bei dem Film leider irgendwas dazwischen gekommen ist und das ist so.
Naja gut, sei es drum, kannst du ja nachholen. Über was wollen wir quatschen? Fangen wir erstmal mit dem Cast an, würde ich sagen. Mhm. Ist eigentlich ein ziemlich Tarantino-typischer Cast, also mit Samuel Jackson. Der spielt den Major Marcus Warren. Mhm. Kurt Russell spielt wieder mit, der auch schon in Death Proof mitgespielt hat. Der spielt John Ruth, aka der Henker. Hast du es auf Deutsch oder Englisch geguckt?
Auf Englisch.
Ah, ich habe es auf Deutsch geguckt. Okay, zweimal auf Deutsch. Das ist tatsächlich kein...
Auf Englisch war es auch echt, muss ich sagen, hatte ich anfangs minimal Probleme, bis ich da mich reingefunden habe, weil die alle mit diesem krassen Dialekt in Altenglisch reden. Mhm. Also schon nicht ohne.
Dann Walter Goggins. Und da würde mich vor allem interessieren, wie der geklungen hat auf Englisch. Und deswegen, das hat mich die ganze Zeit genervt, dass ich mir das nicht angeguckt habe, weil er auf Deutsch super beschissen klingt irgendwie. Und ich glaube, ihn haben alle richtig abgehypt als Chris Mannix. Und er muss es ja richtig gut gemacht haben. Generell hat der Typ irgendwie einen Hype, glaube ich, gerade. Ich hatte ihn gar nicht so auf dem Schirm gehabt bisher.
Ich tatsächlich auch nicht.
So, ich kannte den nicht groß. Ich kenne zwar, also klar, die Fresse kennt man irgendwie, aber ich kann den jetzt nirgendwo zuordnen, so wo der vorher mitgespielt hat. Ich habe keine Ahnung. Also er hat in Django mitgespielt, das weißt du jetzt nicht. Deswegen sag ich dir auch nicht, in welcher Szene. okay. Aber ansonsten hatte ich ihn nicht so auf dem Schirm. Und alle schreiben so, wie sie den Typen abfeiern. Also jetzt auch gerade, ich habe es nochmal gelesen, die Leute haben uns ja was geschrieben zu dem Film, wie sie den fanden. Ich habe den Namen oft gelesen, so mit einem Herz dahinter. Mhm. Hat mich ein bisschen überrascht, weil auf Deutsch klingt der richtig scheiße,
muss ich ehrlich sagen. Was hat der für eine deutsche Stimme? Also ist die hoch, tief oder...
Es geht eher so ein bisschen...
Einfach nur komplett unpassend.
Nee, ich meine gar nicht so die Stimmfarbe oder so, sondern eher diesen Südstaatler-Dialekt, den er da sprechen will. Das klingt halt einfach komisch, wenn er dann auf Deutschland sagt, Red Rock.
Wie so. Ah, okay, ja, ich verstehe, was du meinst.
Wie heißt die Szene so? Miese Bastarde muss man hängen. Und wie er dann immer so redet, das ist so... Ja, ich weiß nicht.
Nee, okay, das ist dann aber viel zu überzogen. Also im Englischen ist es nicht so. Er hatte schon seinen Südstaaten-Akzent und sowas und spricht halt auch so wie so ein typischer Texaner, aber nee, ist schon, kommt schon sehr, sehr gut rüber.
Okay, ja, also ich mag ihn als Schauspieler, klar, alles cool, nur ich fand die Synchronisierung da ein bisschen komisch. Mhm. Dann Jennifer Jason Leigh spielt Daisy Domergue.
Zumindest im Englischen wird sie Domergue genannt. Daisy Domergue.
Genau. Dann Tim Roth spielt Oswaldo, den kleinen Mann.
Ach, Mowbray, ja.
Mowbray, genau, ja. Michael Madsen spielt Joe Gage. Hatte ich jetzt ewig nicht mehr gesehen, Michael Madsen. Kommt mir auch bekannt vor. Ich weiß gar nicht, wo der überall mitgespielt hat.
Er hat auf jeden Fall in Kill Bill mitgespielt.
Genau, in Kill Bill. Madsen, ja. Aber ansonsten. Und dann Bob der Mexikaner wird von jemandem gespielt, den ich nicht aussprechen kann. Und Bruce Dern spielt mit, das ist der alte General Smithers. Und ey, bei dem fand ich so krass, das erzähle ich jetzt schon mal, wie der so eine Wandlung in dem Film einfach nimmt, finde ich. Weil ich war mit meiner Freundin im Kino und dieser Typ war zu sehen und meine Freundin meinte, oh, der ist ja voll süß. Und redet er auch so ein bisschen, ist ja voll der süße alte Mann. Und dann hinten raus wird das so ein richtig asozialer Rassist, ne? Ja. Und dann ist halt so, was ist das eigentlich für du und so, Alter? So, das ist, ja, das war so richtig, ich weiß auch nicht, hat so eine richtig asoziale
Weil ich das eh sehr gemacht. Im Film mochte, diese ganzen Wendungen, die es dann gab und wie das so langsam sich alles entfaltete. Mhm. Gerade auch was seinen Charakter angeht, wie du, also, ne?
Genau, und Quentin Tarantino ist übrigens auch noch im Cast auf Wikipedia gelistet, aber wie gesagt, spielt er nur in der Roadshow-Fassung eine Rolle, da, aber auch nur als Sprecher. Ist auch selten, dass er nicht irgendwo in der Ecke steht und die Bar keept.
Stimmt, habe ich gar nicht mehr nachgedacht. Jetzt weiß ich wahrscheinlich auch, was du meinst. Im Deutschen tatsächlich hört man es natürlich nicht. Im Englischen hört man ihn aber auch sprechen. Er erzählt nämlich in Kapitel 3 und 4 ist ein Erzähler da. Und im Englischen ist er das.
Ah ja, okay. Gut, dann ist er ja doch am Start. Okay, um was geht's in The Hateful Eight? Ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich habe mal was hingeschrieben. Und zwar ist es die Geschichte von ein paar Zufluchtsuchenden während eines Schneesturms in Wyoming, deren Wege sich zufällig in einer Hütte, ich habe es mal Bed and Breakfast genannt, es ist ein Mieterwarenladen. Ich habe sowas noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, was Mieterwaren sind.
Mieterwaren sind so die damals das Frauen so unter Kleidern trugen. Das waren Mieterwaren.
Ah, okay. Woher weißt du sowas eigentlich? Ist ein bisschen
weil ich gerne Frauenklamotten trage.
Das ist so ein bisschen, wo man sich fragt, wo hat er das auch geschnappt? beziehungsweise auf dem Weg zur Hütte kreuzen. Genau. Und dann ist noch zu sagen zu dem Film, er ist in Kapitel aufgeteilt, wie es so oft eigentlich ist bei Tarantino-Filmen.
Ja.
Und er hat Zeitsprünge. Und dann kommen wir noch zu was ganz anderem. Er ist wahnsinnig lang, Leute. Er dauert, wie gesagt, 168 Minuten. Und ob die gerechtfertigt sind, da kommen wir später dazu, zum Fazit, würde ich sagen. Ich fange mal an mit Kapitel 1, erzähle einfach mal so ein bisschen. Ich hab mal so ein bisschen rausgeschrieben, um was es grob geht. Versuche das jetzt mal so vorzulesen, dass es nicht klingt, als hätte ich es vorgelesen. Und dann kannst du ja ab und zu reinkrätschen, wenn du was dazu sagen willst. Kapitel 1 ist nämlich die letzte Kutsche nach Red Rock. Und zwar sieht man da den Kopfgeldjäger Mark Warren, wie er die Kutsche anhält von einem gewissen OB, der in dem Film keine große Rolle spielt, außer dass er der Kutscher ist und ab und zu hier und da einen geilen Gag hat, um nach Red Rock zu kommen, weil sein Pferd es nicht durch den Sturm schaffte. John Ruth, also der Henker, der in der Kutsche sitzt, erinnert sich an ihn und lässt sich dann widerwillig darauf ein, dass er mitfahren darf. Da er ein bisschen Angst um sein Kopfgeld hat, nämlich er hat Daisy Domergue am Start, die sitzt mit John Ruth in der Kutsche und er will sie eigentlich nur nach Red Rock bringen, um das Kopfgeld zu kassieren und er hat natürlich Angst, dass der böse, böse Mark Warren eben die Kleine wegschnappen will, ne? Und da lässt er ihn aber doch rein. Warum er ihn reinlässt, ist klar, er erinnert sich an ihn und vor allem erinnert er sich an so einen Brief von ihm, ne? Das ist super strange, finde ich, ganz ehrlich, diese ganze Geschichte um diesen Brief. Also ganz zum Ende hin löst sich das so ein bisschen auf, in der Mitte des Films eigentlich löst sich direkt in der Hütte schon ein bisschen auf und dann ist es auch ein bisschen witzig. Aber er hat halt einen Brief bekommen von hier, wie heißt der?
Abraham Lincoln.
Ja, genau. Und er sagt, wie
sagt... Das ist ja auch der Präsident, der am Ende des Tages die Sklaverei abschaffte und sowas.
Genau, wie Walter Goggins sagt, Abraham Lincoln. auf Deutsch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie er es auf Englisch gesagt hat.
Ja. Er hat halt Daisy Domergue am Start, für die er $10,000 einkassieren möchte und
Warren?
Marcus Warren, genau, Warren hat ja auch drei Kopfgelder, wie sagt man das
denn?
Drei Leichen, genau, halt drei Leichen, dankeschön. Drei Leichen, für die er Kopfgeld einstreichen möchte und braucht dementsprechend eben genau diese, die Fahrt nach Red Rock, wo sie eben die ganzen Kopfgelder einsackert. Mir fällt das Wort nicht ein. Wenn auf dich ein Kopfgeld ausgesetzt ist, was bist du dann? Nicht Gejagter, sondern gibt's auch einen Namen für. Du bist Gesuchter, sowas halt. Auf jeden Fall, wo man die Gesuchten hinbringt. Und wie du schon richtig gesagt hast, er kriegt dann Einlass in die Kutsche, nachdem sie erst eine Auseinandersetzung hatten, die sehr rassistisch ist, denn das N-Wort fällt öfters. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt sagen sollten. Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee. glaube ich nicht.
Das machen wir lieber nicht. Man kann ja jeder vorstellen, was mit dem N-Wort gemeint ist. Und er kriegt dann eben Einlass, weil er eben auch diesen Brief vorzeigt von Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln. Von dem halt Ruth mehr oder weniger beeindruckt ist oder zumindest denkt, okay, dann warum nicht? Wer den Präsidenten kennt, der dem sollte Einlass gewährt werden. Und dann geht halt die Fahrt schon los. Und ich glaube, Obi, weil du es gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, so eine Art MacGuffin. Hm. Heißt also, er ist kein wichtiger Charakter, aber bringt immer wieder diese Handlung voran, indem er sie eben dahin bringt. Und dann ist er auch so, taucht er immer wieder mal im Film auf. Er bringt jetzt zum Beispiel später die Waffen noch weg und so ein Kram.
Genau.
Ich glaube, das ist so seine Rolle.
Ja, und Daisy Domergue ist natürlich dabei, oder Domergue, ich spreche den Namen den ganzen Podcast jetzt über falsch aus, gewöhnlich dran. Und sie lebt. Das ist nämlich, kommt noch dazu, dass der Henker, also John Ruth, der sie halt gefangen hält oder sie nach Red Rock bringen will, dessen Markenzeichen ist es anscheinend, dass er die Leute lebend zum Henker bringt, damit sie dort gehängt werden eben. Was auch komisches Markenzeichen ist, weil er macht sich dadurch mega viel Stress. Ich meine, ich verstehe das nicht so ganz, wenn da steht tot oder lebendig, dann würde ich die Alte abknallen, weil sie stirbt sowieso.
Genau, das ist ja tatsächlich auch eine Frage, die dann im Film gestellt wird, warum er das nicht macht. Und er wird eben gefragt, warum bringst du sie denn nicht einfach um? Da hast du doch viel, viel weniger Arbeit. Und das ist ja diese Szene, in der er dann vor Oswaldo Mowbray steht, der eben dafür da ist, die Leute zu hängen in Red Rock, oder er sagt zumindest, es sei dafür, Leute in Red Rock zu hängen. Das ist ja eh dieses ganze Zeit im Film vorherrschen, dass sich da keiner keinem traut und immer wieder hinterfragt wird, ist wirklich derjenige das, was er zu sein scheint oder was er vorgibt zu sein. Und ja, genau, dann eben auch gefragt wird und seine Antwort ist, glaube ich, dass er quasi darüber nicht richten möchte, wer tot oder lebendig ist, oder? Das möchte er dem Henker überlassen, also dem, der die hängt. Habe ich das noch richtig im Kopf?
Also ich glaube, dass Oswaldo das Ganze so ein bisschen beantwortet und dass er dann halt so sagt, so, dass, wenn er sie umbringen würde, dann also weil er halt quasi als Henker keine emotionale Verbindung dazu hat und deswegen macht er das. Ich habe das auch nicht so ganz gecheckt. So. Also die Antwort war ein bisschen komisch. Er hat halt
so in die Richtung.
Ja, es muss halt irgendwie so geschehen, weil das halt irgendwie moralisch richtig wäre oder so. Keine Ahnung. Ja. Deswegen macht er das wohl. Aber es ist halt mega stressig für ihn, so jedes Mal die Leute lebendig dorthin zu bringen. So, das sieht man halt einfach auch an Daisy, auf die halt ein Kopfgeld von 10.000 ausgesetzt ist. Und er hätte es viel einfacher gehabt, den ganzen Film über, wenn sie tot gewesen wäre. Hätte es aber auch keinen Film gegeben. Also, passt schon irgendwie. So, Daisy liest natürlich dann auch den Brief, den er dann, also Kapitel 2, Schweinehund in der Pfanne, auch ein toller Name. Wie heißt es auf Englisch?
Habe ich mir nicht gemerkt, sorry.
Also Schweinehund.
Auf falschen Fuß erwischt.
Schweinehund in der Pfanne ist Kapitel 2 auf Deutsch. Und Daisy soll sich dann auch mal den Brief angucken und so nach dem Motto, hier, zeig dich mal ein bisschen nett dem netten Herrn gegenüber und nenn nicht die ganze Zeit so, wie du ihn nennst, du rassistische Fotze. Und sie spuckt dann da drauf, ja, auf den Brief und es ist halt unfassbar krass, weil es wird ein riesen Tamtam um diesen Brief gemacht. Dann springen sie aus der Kutsche raus, weil Warren ihr so eine harte Schelle gibt, dass sie aus der Kutsche fliegt und der John Ruth, der sich an sie gekettet hat, fliegt gleich hinterher. Fand ich ein bisschen krass, weil da habe ich gedacht, okay, er muss eine ziemlich gute Linke haben, der Kollege John.
Ja, er war ja super angekotzt, weil sie ja den Brief von ihm dann hatte, den Abraham Lincoln Brief und irgendwie, und er hatte jetzt wahrscheinlich Angst, dass sie irgendwas damit macht.
Genau, nachdem sie schon draufgerotzt hat.
Ja.
Und dann kommt schon wieder ein Typ auf sie zu. Es muss man sich so vorstellen, es ist Schneesturm und ständig kommen irgendwelche Leute auf die Kutsche zu. Und jetzt ist es eben ein gewisser Chris Mannix, der sagt, er muss auch nach Red Rock, weil er dort das Amt des neuen Sheriffs antreten will. Und dann heißt natürlich wieder, ja, Moment, können wir dir trauen? Wer bist du eigentlich wirklich? Und dann stellt sich relativ schnell raus, dass, ich glaube, Warren kennt ihn. Also Marcus Warren kennt ihn, glaube ich, und sagt, ja, Moment, ich kenne dich doch irgendwoher, du gehörst doch zu der und der Familie, ich kann einfach nicht glauben, dass du der neue Sheriff von Red Rock bist. Und da diskutieren sie ewig rum und am Ende sagt er, hey, lass mich mitfahren, weil ihr müsst ja dann irgendwann das Kopfgeld kassieren, das könnt ihr nur kassieren, wenn ich am Start bin, ne?
Genau, ganz kurz nochmal, wie Schweinhund aus der Pfanne, in der Pfanne?
Schweinhund in der Pfanne.
Okay, auf dem Englisch ist es Son of a Gun.
Wow.
Was so viel ist, was damals der Begriff war für so viel wie Son of a Bitch. Ja. So.
Okay, krass. Also Schweinehund in der Pfanne und Son of a Gun. Naja, gut. Kann man niemanden vorwerfen, ist egal. Also wirklich, also ich verstehe, sowas verstehe ich manchmal nicht. Aber gut, irgendjemand ist dafür verantwortlich und ich hoffe, ihm geht es gerade furchtbar auf irgendeiner Berghütte und er sitzt mit 700 Leuten in einem Raum, die ihn alle töten wollen. Mannix fährt dann halt also doch mit und dann schließt, glaube ich, Warren und John Ruth schließen dann quasi eine Allianz und sagen, hey, pass mal auf, ich weiß nicht, ob ich dem Typen trauen kann, wir machen es einfach so, du passt auf mein Kopfgeld auf, dass ich meins bekomme und ich passe auf deins mit auf. Und da ist mir was aufgefallen und zwar, Warrens Kopfgeld kommt in diesem Film nicht mehr vor ab diesem Punkt.
Ja, stimmt. Ja, das sind ja, glaube ich, $30,000, die auf seinem Kopf ausgesetzt sind. Und wird nur wirklich da in diesem Moment besprochen und das war's schon wieder.
Ja, nee, ich meine jetzt aber auch seine Leichen. Warren hat doch diese Leichen.
Ach, das meinst du? Ja, stimmt, die scheinen irgendwie komplett in Vergessenheit zu geraten.
Die sind irgendwann einfach, spielen die keine Rolle mehr. Und gerade am Ende des Films, wenn eben nochmal mit Kopfgeldern verhandelt wird, so viel können wir sagen, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wieso kommen die nicht mehr zur Sprache?
Gute Frage, habe ich leider keine Antwort drauf.
Fand ich ein bisschen komisch. Ja, genau. Er fängt an zu provozieren, Chris Mannix, weil sein Vater eben in einer Schlacht der Konföderierten gekämpft hat und Warren war auf der anderen Seite. Und da fängt er halt die ganze Zeit an, wieder rassistische Bemerkungen loszulassen und es geht halt hin und her und es schaukelt sich langsam hoch und die Stimmung ist ein bisschen angefressen. Und erzählt er ihm da schon, dass er einen Brief hat? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, das erfährt Mannix erst in der Hütte. Dann gibt's nämlich... Genau. Und das war es eigentlich schon. Kapitel 3, Minis Kurzwarenladen. Hier heißt es nicht mehr Mieterwarenladen, sondern Kurzwarenladen.
Ja, Minis Haberdashery.
So.
Also auch ein altmodischer Begriff eben für genau das, für einen Mieterwarenladen.
Die Kutsche kommt an, es ist schon der Schneesturm, ist schon richtig am Wüten. Und Obi, Warren, Ruth und Mannix kommen an der Hütte eben dann an und werden dann zu ihrer Verwunderung nicht von Mini, sondern von einem Mexikaner namens Bob empfangen. So, also das fand ich schon ziemlich strange. Den Schauspieler kenne ich übrigens auch nicht, das habe ich vorhin schon gesagt.
Ja, ich würde sagen Demian Bichire.
Ja, wahrscheinlich.
Der dann erklärt, dass Minnie gerade gar nicht da ist. Sie besucht die Familie für eine Woche und hat so lange die Haberdashery, also den Laden, in seiner Obhut gelassen.
Genau, ja. Ruth und Warren sagen, gucken sich schon an, weil sie beide Mini kennen und nach dem Motto, ja, hier, ich glaube, ich traue dem Braten nicht, aber sie haben ja keine andere Wahl, ne? Sie müssen rein, gehen dann quasi rein und drin warten dann auf einmal weitere Gäste auf sie, Oswaldo Mowbray, eben der Henker der Stadt Red Rock, der Cowboy Joe Gage und der ehemalige konföderierten General Sanford Sandy Smithers. Habe ich jemanden vergessen? Nö. Gut. Die sitzen eben da drin und Ruth geht gleich mal auf die alle los und sagt, hier Leute, rückt erstmal eure Waffen raus, ich kann hier keinem trauen, das merke ich schon direkt. Das machen sie auch alle, bis auf Joe Gage, der muss dann erst überlistet werden, dann rückt er irgendwann doch seine Waffe raus und dann passiert erstmal die große Wandlung von General Smithers, der mit Mannix die ganze Zeit rumhängt und beide beleidigen eigentlich so die ganze Zeit nur Warren und erklären ihm halt, dass er zu einer schwarzen Minderheit gehört und dass er überhaupt nichts zu melden hat und dass er keine Lust hat, mit ihm an einem Tisch zu sitzen und zu essen und wer er überhaupt wäre und so weiter und so weiter. Es ist ein bisschen heftig, wieder was Rassistische.
Ja, schon sehr krass, das stimmt, schon sehr ausufern wieder.
Ja, also ich fand's schon richtig, richtig krass. Also es gibt ja Leute, die sagen, sie kritisieren es ein bisschen an ihm, dass er das so oft sagen lässt, dieses Wort. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, das ist ja genau das, was er machen will. So, er will ja, dass das so oft gesagt wird, damit die Leute verstehen, wie krass es damals war, glaube ich.
Ja.
Ich finde es okay, für mich ist es okay, aber ich habe das nicht zu beurteilen, weißt du, wie ich meine? So, ich glaube, das...
Ja, natürlich. Also ich muss dazu sagen, ich finde es auch vollkommen okay. Im Gegenteil, ich finde, es zeigt ja sehr gut auf, wie es eben damals war.
Und dann kommt es zum Tod des General Smithers. Und das, finde ich, ist meiner Meinung nach, das kann ich schon mal sagen, die beste Szene des Films.
Okay, krass. Meinst du das, was Warren dann erzählt?
Ja, ich finde, wie das alles inszeniert ist... Wollen wir das erzählen komplett?
Ja, ich meine, wir erzählen ja quasi den ganzen Film. Von ja. dass die Leute gucken, also, hören das ja hoffentlich eh erst, wenn sie den Film gesehen haben oder wenn sie kein Interesse daran haben oder einfach nur hören möchten. Von daher, ja, von mir aus gerne. Willst du es erzählen oder soll ich es erzählen?
Oh, erzähl, also du kannst, erzähl du es mal und ich kretsch mit rein.
Genau, also Warren setzt sich ja dann zu Smithers hin, bringt ihm dieser Teil von nee, Stew ist nicht Suppe, sondern ist...
Doch, das ist schon so Stew.
Ja, doch.
Das ist so Eintopf, ja.
Eintopf, das war das, was ich gesucht habe. Genau, bringt mal halt diesen Eintopf, setzt sich erstmal zu ihm hin und sagt halt, hey, darf ich mich denn hinsetzen? Wir haben ja beide im Militär gekämpft, auch wenn du mich als schwarze Minderheit siehst, können wir ja trotzdem reden. Und das, was ja einhergeht, ist, dass Warren ihn erschießen wollte, direkt am Anfang, nachdem er so rassistische Äußerungen gemacht hat und dazu eben nicht die Chance hatte. Und jetzt anscheinend versucht, mit ihm in irgendeiner Form zu wieder gut zu machen.
Genau, es gab auch irgendwie noch eine Vorgeschichte, also von irgendwelchen Leuten aus seiner Armee, die Smithers wohl getötet haben sollte. Und er hat es halt auch so gesagt, wir haben sie umgebracht, die schwarzen Schweine.
Ja, ja, stimmt, genau. Das war wie aus South Park, dem ersten Film. Ja. Operation Menschliches Schutzschild, das war das wohl irgendwie. Und dementsprechend setzen sich halt hin und er fängt halt zu erzählen an und sagt dann von wegen, ja, er würde seinen Sohn kennen, also Warren würde Smithers Sohn kennen. Und
der tot ist.
Genau,
weiß Smithers noch gar nicht so richtig, ne?
Genau, das weiß er halt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und er fängt dann zu erzählen, ja, dass er halt seinen Sohn getroffen hat. Wahrscheinlich hat er ihn gejagt, weil ein Kopfgeld auf den Sohn ausgesetzt war. Das wissen wir jetzt nicht, warum das passiert ist, aber es liegt natürlich nahe, weil er eben Kopfgeldjäger ist.
Nee, er hat ihn getroffen, weil er auf der Hütte war. Und es war auf Warren war nämlich ein Kopfgeld ausgesetzt, weil es damals wohl Geld für Schwarze gab, die man umgebracht hat. Und dann ist eben der Sohn von General Smithers auf die Hütte gekommen mit ein paar anderen Leuten und wollte quasi ihn umbringen und sein Kopfgeld bekommen. Und dann hat er gesagt, und sie waren auf der Suche nach Geld, aber alles, was sie fanden, war ich so. Und dann
stimmt, jetzt wo du es sagst, klingelt's wieder, genau. Und überwältigt die dann, schafft es auch den Sohn dann von Smithers zu entwaffnen und zwingt ihn dann, sich auszuziehen. Was schon mal sehr humiliating. Ach, wow. Ich hasse das. Kennst du das, wenn dir irgendwie nur dann irgendwie ein englischer Begriff einfällt oder sowas, anstatt deutsche Äquivalent? Ihr wisst alle, was ich meine.
Ganz kurz, was ich noch sagen möchte. Er lässt ihn übrigens nur am Leben und zwingt ihn, sich auszuziehen und in der Kälte, weil er weiß, ich glaube, er hat erwähnt, dass es der Sohn von General Smithers ist. Und da Warren ja noch eine Rechnung offen hatte mit General Smithers und dann sah, okay, es ist sein Sohn, ich räche mich über seinen Sohn an ihm, hat er das halt dann mit ihm gemacht, so diese Tortur, die jetzt kommt, die du jetzt erzählst.
Genau, so, und dann kommt halt eben diese Tortur, und bevor übrigens diese Tortur beginnt, also bevor er dann weiter erzählt, legt er neben Smithers eine seiner Waffen hin. Er hat zwei Revolver, einen davon legt er neben Smithers und fängt dann zu erzählen, dass er halt seinen nackten Sohn, der entwürdigt, da dann nackt rumläuft, durch den Schnee jagt, einfach so lange bis, ich glaube 2 Stunden war die Zeitangabe, die er dann machte, bis der Sohn einfach nicht mehr kann, zusammenbricht. Und dann anfängt zu betteln, dass er einfach erlöst werden möchte.
Er möchte eine Decke, sagt er.
Ach, eine Decke möchte.
Genau, okay, und dann sagt er, du kriegst eine Decke, aber nur, wenn du wenn du eine Sache machst. Ja.
Ja.
So, und jetzt viel Spaß, wie du das jetzt erzählst. Bin ich mal gespannt.
Ja, ich versuche es nicht pietätlos zu erzählen, sondern der gute Warren bittet also um Fellatio, den Sohn von Smithers, dem er eben auch nachkommt, denn er ist sehr verzweifelt und möchte eben diese Decke haben. Das wird dann im sehr grafischen Detail erzählt, aber auch gezeigt. Und natürlich sieht man dann in Smithers Augen, dass er einfach komplett anfängt, am Rad zu drehen. Weil das schon, wie gesagt, es ist sehr grafisch, es ist sehr krass erzählt und dabei wird auch gar nicht so auf eine jugendfreie Aussprache geachtet. Was dann eben darin endet einfach, dass Smithers zur Waffe greift und versucht, Warren zu erschießen, was natürlich nicht gelingt, Warren ist um einiges schneller, schießt auch und hat somit, das ist zumindest die Auslegung, war Selbstverteidigung. Das heißt, er kann jetzt nicht deswegen zur Rechenschaft gezogen werden, weil er sich nur selber verteidigt hat.
Genau.
Das war so sein Plan dahinter, um ihn endlich erschießen zu können.
Und ich fand halt diese, ich fand die Szene so krass und das Schlimme war, ich saß im Kino und er erzählt dann das halt und wir dann halt immer mehr erzählt. Er sieht ja in seinen Augen vom General, sieht er ja, okay, umso detailreicher ich werde und umso schlimmer geht's ihm so, umso mehr hat er Lust, mich abzuknallen so. Und dann fängt er halt immer mehr an so, und dann habe ich meine Nudel oder irgendwie so. Ja. So er dreht dann richtig am Rad einfach so und er guckt immer grimmiger und denkt sich, was, nein, hast du nicht, du kanntest meinen Sohn gar nicht. Und dann sagt er, doch, ich kannte ihn. Und erzählt er immer mehr. Und dann musste ich so lachen im Kino. Ich habe wirklich ganz laut gelacht und ich war mit meiner Freundin da und es waren halt noch 30, 40 andere Leute in dem Kino. Und in dem Kino war Totenstille und alle waren so, oh Gott, was ist das für eine Szene? Und ich so, ich war richtig am Lachen und auch meine Freundin schaut mich so an und sagt so, Alter, was ist denn jetzt los? Bist du bescheuert? So, keiner lacht. Und ich fand es aber so genial, dass ich leider lachen musste, ganz, ganz laut und ich habe mich auch nicht geschämt. Ich habe mir gedacht, ihr versteht das alle nicht. Dazu muss ich aber sagen, dass ich in Aschaffenburg ins Kino gegangen bin und als das erste Mal ganz laut das Wort, das N-Wort gefallen ist, waren also 5, 6 Leute in dem Kino, die waren so, da dachte ich mir so, ja, ihr seid echt.
Nichts kapiert, nee, ihr seid genau richtig hier.
Genau, das habe ich mir echt gedacht. Also da lacht ihr so und wenn ich dann lache in der Szene, die wirklich witzig ist, so guckt ihr mich dumm an. So, also das, Mann, das ist so eine Scheißstadt, naja.
Okay, dazu ein andermal mehr. aber das war's auch schon mit dem Kapitel und weiter geht's dann mit Kapitel 4.
Genau, und zwar heißt es, Domagu hat ein Geheimnis. Oder wie ich es nenne, das Kaffeekomplott. Ich habe mir einen neuen Titel dafür ausgesucht. Und zwar geht's schon wieder los mit einer Rückblende des Kapitels. Und zwar sieht man in der Rückblende nochmal das Gespräch zwischen Smithers und Warren, wie sie halt darüber reden, wer genau was gemacht hat, mit welchem Körperteil von wem. Und da sieht man, wie jemand was in Kaffee schüttet. Sieht aus wie Likör, ist aber kein Likör. Das sieht man dann später, weil als das Gespräch dann vorbei ist, stirbt der gute alte John Ruth direkt.
Genau, und das Kapitel heißt eben so, weil Daisy Domagu das eben mitbekommen hat, dass jemand da was reingeschüttet hat.
Nein, genau.
Deswegen Domagu's got a secret
genau.
Und behält es für sich. Ist natürlich auch in ihrem Interesse, das für sich zu behalten.
Genau, und fandst du das krass, dass Kurt Russell so früh aus dem Film geschieden ist quasi?
Hat mich tatsächlich verwundert, weil Kurt Russell ja eher zu den, den A-Klasse-Schauspielern gehört. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass er so mit dem Jackson so bis zum Ende überlegt. Überlebt, nicht überlegt, überlebt.
Ja, genau, und vor allem, ey, es wirkt halt auch die ganze Zeit schon am Anfang so, als wäre er halt so einer der Hauptcharaktere, also vielleicht sogar der Hauptcharakter, denkt man ja am Anfang.
Ja.
Das fand ich schon ziemlich krass. Naja, gut. Dann checkt halt relativ schnell Warren, okay, hier stimmt irgendwas nicht, nachdem halt John Ruth gestorben ist und übrigens ist auch Obi gestorben, ne?
Ja, Obi ist, genau. Da muss ich sagen, habe ich sehr gelacht in der Szene, also wie sie es einfach gemacht haben. Es war schon sehr absurd, einfach wie die beiden gestorben sind.
Ja, genau. Also die haben natürlich wieder, es war wieder so Tarantino üblich halt einfach so, die haben natürlich massenweise Kunstblut gekotzt, so. Und das war schon irgendwie witzig. Naja, auf jeden Fall, Warren nimmt dann die Sache in die Hand und lässt den Mexikaner Oswaldo Joe Gage an die Wand stellen und Mannix übrigens auch, aber bei dem merkt er relativ schnell, okay, du warst es nicht und will halt herausfinden, wer den Kaffee dann letztendlich vergiftet hat. Und erst als er dann droht, damit Daisy auch davon trinken zu lassen, passiert was nicht vorhersehbares, muss ich ehrlich sagen. Nämlich, er bekommt einen Schuss in seine Weichteile und zwar von unter dem Boden.
Ey, das ist ja so eine Szene, ich glaube, die tun allen Menschen weh. Ja. Da musst du nicht mal zwingend ein Mann für sein, nee, um das zu sehen, wie krass sowas einfach weh schmerzen muss. Und das, was du sagst, das kann man wirklich nicht vorhersehen. Ich war einfach so krass überrascht. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was er sagt. Ich weiß noch gar nicht, wie er heißt gerade, wenn ich ehrlich bin. Von Channing Tatum wird er ja gespielt.
Judy.
Judy der Typ. Er. Wie? Entschuldigung?
Judy.
Judy?
Judy.
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 Judy. Und kriegt halt einfach seine... Nee,
Jody Domagu.
Jody Domagu und kriegt einfach seine Nüsse weggeschossen. Was Alter. Einfach eine so böse Szene war, wie er einfach dann einfach am Boden schreit. Und das war schon Hammer.
Genau, es war wirklich richtig krass. Und dann geht es direkt weiter mit der zweiten Rückblende, und zwar in Kapitel 5. Die heißt auf Deutsch Die vier Passagiere. Und da sieht man dann eben die Geschichte von Oswaldo, Jody, der eben noch gar nicht zu sehen war bis dahin, weil er nur unter Boden war, Bob und Joe Gage. Und zwar, wie sie ankommen in Minis Miederwarenladen Und dann, das muss ehrlich sagen, das finde ich auch eine ziemlich krasse Szene, und zwar wie sie dort eben ankommen und alle anderen, die dort sich aufhalten, bis auf den General, direkt erstmal kaltblütig ermorden. Ich fand es richtig kaltblütig.
Wobei sie kommen ja erst rein und bauen so ein bisschen Vertrauen zu den Leuten da auf, kaufen sogar Kram. Ich glaube, Gage kauft irgendwie so Pfefferminzstangen oder was das sind, reden ein bisschen, tun auf ganz freundlich, warten dann ihren Moment ab, wenn sie alle quasi so stehen, dass sie alle der anwesenden Blick haben, und erschießen ihn wirklich sehr kaltblütig und auch sehr brutal. Also super, fand ich auch schon sehr krass.
Ja, fand ich auch ziemlich krass. Und dann überreden sie halt eben den General und sagen, hier, pass auf, wir müssen die Szenerie ein bisschen authentischer wirken lassen, deswegen bleib doch du am Leben. Und du darfst am Leben bleiben, dafür, wenn du hier auf diesem Sessel sitzen bleibst. Und dann sagen sie auch noch zu ihm, du darfst auch nichts sagen, außer ja, danke und gute Nacht. So, da hält er sich ja auch direkt nicht dran.
Aber es ist auch so, das war auch für mich so, wow, was ein riesen asozialer Hurensohn. Mhm. Wie einfach so wirklich so, ja, die Leute sind mir scheißegal, ihr seid mir scheißegal. Ja. So, dann ist mir alles scheißegal. Und dann sagt ja Jody zu ihm, ja, du sagst einfach nur Hallo.
Ja.
Was war das? Irgendwie Hallo?
Tschüss, gute Nacht, danke bitte oder so.
Ja, genau, danke bitte und deinen Namen. Das war's.
Ja, genau, so. Den Namen noch, ja. Super krass. Und dann räumen sie eben auf und richten die ganze Sache so ein bisschen her, und dann läuft Joe Gage nochmal so ganz entspannt nach draußen so und läuft so der Blutspur hinterher. Das ist auch so eine Szene, wieder so eine typische Tarantino-Szene, wie Joe Gage so ganz easy da so hinläuft und dann so diesen letzten Typen eben sucht, der noch von denen abgehauen ist und dem dann noch richtig hart in die Fresse schießt. So. Das war so.
Ja, das war mit der doppelläufigen Schrotflinte. Genau. Das war richtig krass, die Szene. Ja. Auch einfach super asozial. Das muss so davon ab.
Ja, und dann warten sie eigentlich nur noch, und dann geht es eigentlich damit schon wieder weiter, dass man dann halt eben die Szene sieht von Kapitel 2 oder 3, ja. Ich weiß gar nicht, ja, wie die anderen eben dann ankommen und dann da drin eben die John Ruth und Warren empfangen, ja. Und dann
weil Jody eben seine Schwester Daisy retten möchte.
Genau, ja. Ah, das haben wir noch gar nicht erzählt, ne? Das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja, genau. Ja, Jody ist eben, also wir haben es ja gerade schon gesagt, weil das heißt, er ist halt Jody Domergue und er möchte eben seine Schwester Daisy retten. Und dementsprechend, da sie eben wussten, dass sie da langkommen mussten in Richtung Red Rock und eigentlich da immer absteigen, haben sie da eben den Laden in ihre Gewalt gebracht.
Genau. So, kommen wir zum letzten Kapitel, der heißt auf Deutsch Schwarzer Mann, Weiße Hölle.
Ja, heißt im Englischen auch Black Man, White Hell.
Okay. Da gibt es dann nochmal den Zeitsprung zum Ende des vierten Kapitels wieder, wo es dann quasi weitergeht, wo der angeschossene Warren dann mittlerweile, glaube ich, auf dem Bett liegt, zusammen mit Mannix, den er irgendwie ein bisschen auf seine Seite geholt hat. Und dann sitzen sie da und drohen dem guten alten Jody Domergue, diesem alten hinterlistigen Wichser, das muss man echt mal sagen, ey, also das ist ja so eine asoziale Scheiße. Er sagt dir noch, sag goodbye zu deinen Eiern, bevor er schießt, richtig Hollywood-mäßig, fand ich gut, da habe ich sehr gelacht, und zwingen ihn dann rauszukommen, und dann kommt er raus. Und das ist auch wieder so eine Szene, ne? Dann sagt er dann irgendwie so, hey, sorry, ich komm raus, ich ergebe mich, kommt wirklich raus mit den Händen nach oben. Das ist auch wieder so eine witzige Szene von wegen, werf deine Pistole raus. Und jetzt noch die andere. Er hat bestimmt noch eine andere. Und dann dreht er sich um zu Daisy und sagt so, hier, da bin ich, mein kleines Scheißerchen oder so. Sagt irgendwie so einen bescheuerten Kommentar.
Ja.
Und dann kriegt er einfach von Warren von hinten so derbe die Rübe weggeschossen, so in den Hinterkopf. Und Warren dann, lacht dann wieder so bescheuert. Also, ja.
Und Daisy kriegt auch den ganzen Kram dann ab, seine Schwester. Oh. So Hirnreste und so. Also, er lacht halt dann ganz bescheuert. Und sagt halt irgendwie, dass mir das zu langsam ging oder so.
Und da war ich dann auch wieder überrascht, dass eigentlich Channing Tatum wieder so schnell dann gleich wieder tot ist.
Ach so, fandst du, weil ich fand tatsächlich, das fand ich sehr offensichtlich, weil klar, der hat ihm die Nüsse weggeschossen. So, wer würde ihm dann nicht danach die Rübe wegpusten, wenn er hochkommt?
Ja, klar, aber ich hab mich trotzdem gewundert irgendwie so. Ich hab mich auch gewundert, dass er hochgekommen ist. So, er hätte doch von unten noch ein bisschen Action machen. Warum hat er das
gerade? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht wusste er nicht genau, wo die Leute sind, und zu ihm war jetzt gerade auch seine Schwester in Gefahr, weil Warren ja seine Schwester noch erschossen hätte, wäre nicht hochgekommen. Stimmt, genau. Das ist so.
Ja, genau. Und dann geht eine große Verhandlung los, und zwar zwischen Daisy. Sie checkt, okay, Mannix ist noch ganz gut bei Verstand, dem geht's noch ganz gut. Ich glaube, mittlerweile ist übrigens auch der gute Oswaldo dahingeschieden oder liegt zumindest schwer verwundet irgendwo rum.
Man sieht, das hatten wir gar nicht erwähnt, dass sie vorher so ein Shootout hatten, bevor das alles passierte.
Ja, aber nee, Gage lebt noch in dem, da wo wir jetzt gerade sind, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall ist der gute Oswaldo liegt verletzt in der Ecke, weil er vorher mal versucht hat, Warren anzuschießen mit einem versteckten Revolver, den er noch in der Tasche hatte, und Warren hat zurückgeschossen. Und deswegen ist er halt fast am Sterben, und so ist er eigentlich den ganzen Film über dann ab dem Zeitpunkt. Er ist nie so richtig tot, er ist immer nur so vor sich hin vegetieren, und Daisy versucht dann eben Mannix für sich zu gewinnen, indem sie anfängt zu verhandeln und zu sagen, pass auf, wenn die Sache, der schwarze Mann stirbt eh, so knall ihn gleich ab so, dann lassen wir dich am Leben, weil spätestens morgen oder übermorgen früh, sobald die Sonne rauskommt, stehen hier 15 Leute von unserer Gang und die wollen Rache nehmen an meinem Bruder, dass ihr den umgebracht habt so, und wenn du jetzt zu uns hältst und den Typen erschießt, dann kriegst du das Kopfgeld für den und für den, so für irgendwelche zwei Toten, die da noch rumliegen, so, dann hast du 30.000 Euro, kannst dir ein schönes Leben von machen, Sheriff wirst du eh nicht mehr und wirst halt nicht erschossen von unserer Bande. Und Mannix versucht da so ein bisschen rumzuverhandeln da die ganze Zeit, und Joe Gage setzt sich dann in irgendeiner günstigen Situation an so einen Tisch, wo er unten drunter noch eine Waffe versteckt hatte. Das haben sie nämlich alles, als sie die Bude präpariert haben, haben sie das gemacht. Zieht diese Waffe, wird er noch abgeknallt von Warren. Und dann geht aber Warren die Munition aus, als er sich dazu entschließt, Daisy endlich umzubringen. Und dann wird es nochmal ein bisschen tricky, weil dann steht nämlich Mannix auf und hat als einziger noch Kugeln, und dann fängt er an, irgendwie so rumzulaufen, so nach dem Motto, okay, anscheinend bin ich jetzt hier der Boss, okay, das ist jetzt mein Laden hier. Und dann läuft er so um alle so ein bisschen rum, und er wirkt dann so ein bisschen psychopathisch, ne, so nach dem Motto, ja, ich könnte jetzt alle erschießen, so, dich könnte ich erschießen, Warren. Und Daisy versucht halt die ganze Zeit mit ihm zu verhandeln, und dann sagt er dann irgendwann so, hört sich das so alles an, und dann sagt er dann so, ich glaube, ich werde dich doch erschießen, du blöde Schlampe, so.
Das Ding ist ja...
Ja?
Also das Ding ist ja, sie sagt ja, von wegen, es warten eh noch 15 Männer da draußen, die in Red Rock warten. Und wenn die eben merken, dass Daisy da nicht auftaucht, dann kommen die eben hier hin und würden die dann erschießen. Wenn er aber dann jetzt, wie du schon sagtest, eben Warren erschießt, dann wäre alles vergeben und vergessen.
Ja.
Und er könnte weiterleben. Aber das hört er sich nicht, beziehungsweise sagt er mir, wie du gerade sagst, genau, nee, weißt du was? Nö, glaube ich dir gar nicht. Wo sollen die 15 Männer denn auf einmal herkommen? Ja. Sonst wären die doch schon längst hier.
Genau, und dann wird Mannix aber ohnmächtig. Ich weiß auch nicht warum. So, er tänzelt dann
Blutverlust bestimmt.
Ja, wahrscheinlich Blutverlust. Er tänzelt halt die ganze Zeit durch den Raum, er wurde natürlich auch mal angeschossen, tänzelt dann durch diesen Raum, so wie der Joker. Und fällt dann irgendwann einfach um, wird ohnmächtig. Und Daisy wittert ihre Chance, holt sich so eine Machete, die da irgendwo rumhängt, hackt damit auf den Arm ein, an dem sie immer noch gekettet ist.
Von Ruth.
So, und kommt dann auch davon los, und Warren schreit die ganze Zeit, hey, Mannix, wach auf, Kumpel. Und im letzten Moment, bevor sich die Waffe greifen kann, schießt er sie dann noch an. Ich weiß gar nicht, wo er sie trifft, als er sie anschießt, der Mannix.
Ich weiß, ich glaube, aber nichts groß, also ich glaube, nee. Am Arm oder sowas, ne?
Also
es ist halt nicht.
Im Fuß wurde ihr schon geschossen von Warren?
Genau, im Fuß wurde sie von Warren. Ich glaube, das ist tatsächlich der Arm, also es ist nichts Lebensbedrohliches oder genau. So.
Ja, gut, und zu dem Zeitpunkt sieht es dann eigentlich so aus, als hätten sie alle einen riesengroßen Teller Spaghetti Bolognese gegessen, als Kleinkind. Und ist alles komplett voll mit Kunstblut. Jeder, von oben bis unten, einmal da reingehalten worden, glaube ich. Oder ich glaube, die sind einmal im Gartenschlauch durchgelaufen. Und, dann überredet Warren eben Mannix, sie nicht einfach umzubringen, und sagt, ey, Moment, den Tod gönne ich ihr nicht, weil sie wurde ja vom Henker geschnappt, und dann muss sie auch hängen, so, und dann,
genau.
Wir sterben eh, lass uns noch eine schöne Zeit haben, glaube ich, sagt er noch so ein bisschen, und ihr dabei zugucken, wie die Schlampe langsam verreckt.
Das ja, so. Da freuen sie sich auch sehr drüber, sie ja. Gucken dann sehr, sehr befriedigt, dass sie eben halt von Ruth letzten Wunsch erfüllt haben, und weil ich glaube, er hat ja auch, weil er quasi auch ihre Leben gerettet hat und so ein Kram,
genau, ja.
Indem er sie in die Kutsche gelassen hat, und ja.
Ja, und dann machen sie das so gemeinschaftlich, hängen sie die Schlampe dann auf an einem, ich frage mich auch, wo haben sie dann diesen Galgen hergehabt, so, ja, wo haben sie das alles so schnell, die waren doch komplett fertig, die waren komplett am Arsch, konnten nicht mehr laufen, hatten keine Kraft mehr
eigentlich.
Und dann hängen sie die noch so mit letzter Kraft auf, so, das fand ich irgendwie, habe ich mir gedacht, okay, wozu der Mensch alles in der Lage ist, wenn er nur böse ist, so, ja, und dann ganz am Schluss liegen sie so schon nebeneinander, beide schon fast eingeschlafen, glaube ich, ne? Und dann sagt Mannix, ey, gib mir nochmal den Brief von Lincoln so. Und dann lesen sie den nochmal laut vor, den hat man ja bisher nie gehört oder wusste nie, was drinsteht. So, nie so ganz. Und dann liest er den nochmal vor und dann sagt er am Ende noch, das war ein schöner Einfall mit dem Brief, und dann ist eigentlich der Film beendet, ne?
Beziehungsweise, ich glaube, er sagt, es war ein schöner Einfall mit der letzten Zeile, weil er irgendwie sagt, von wegen, meine Frau ruft mich gerade
zu essen. Ja, genau.
Irgendwie
ja,
sowas doch, war ja, das. Stimmt, ja, ja. Ja, der Brief stand ja dann, würde ich sagen, so es fing ja mit dem Brief quasi an, es hörte mit diesem Brief auf, der dann zerknüttelt wird von Mannix und weggeworfen wird. Und ich denke, der Brief stellt so einfach diesen krassen Kontrast dar zu dem, was im Film passiert ist, oder? Weil der Brief war ja sehr ruhig und was stand da unter anderem drin, dass er, da, genau, stimmt, er schreibt irgendwie Lincoln, also schreibt ja von wegen, ja, dass er sich freut über den Fortschritt, der gemacht wird, dass das halt der Rassismus nicht mehr so krass ist und so ein Kram. Und das stimmt ja eigentlich alles gar nicht. Und man hat es ja in dem Film gesehen, dass es trotzdem noch quasi unverändert war.
Ja, klar. Ja, und was wir auch gar nicht erwähnt haben, glaube ich, das habe ich total übersprungen, ist, dass es eben diese eine Szene gibt, und zwar, wenn sie mit diesem Stu essen in Kapitel 3, glaube ich, oder in Kapitel 2, sitzt John Ruth dann eben neben Mannix und neben Warren am Tisch, und dann erzählt er halt von diesem Brief, und dann sagt Mannix, Alter, das ist totaler Schwachsinn. Warum sollte Präsident, redet er wieder so, ihm so einen Brief schreiben? Und dann lacht irgendwann halt Warren und sagt so, ja klar, es ist Bullshit, so. Den habe ich halt geschrieben, um hier irgendwie durchzukommen. So,
ja,
ne?
Ja, genau.
Und da ist ja John Ruth richtig genervt von ihm, sagt so, Alter, ist es doch wahr, was über euch Brüder erzählen und so. Ja. Ihr wirklich alle nur, der sich die ganze Zeit immer dagegen gewehrt hat, wenn jemand auch nur ansatzweise rassistisch wurde, immer gleich gesagt hat, hier halt die Schnauze und so. Ja, das war schon ziemlich witzig, wie er dann einfach lacht und sagt, klar, das ist Bullshit, so, den hab ich komplett erfunden, ja. Dann habe ich noch was Witziges rausgeschrieben, das ist schon durch ziemlich viele Social Media Kanäle gelaufen, das weiß wahrscheinlich auch schon jeder, wer es noch nicht weiß, diese Gitarre, die John Ruth da irgendwann mal zertrümmert, ja, eben im Film, die ist ja irgendwie 145 Jahre alt gewesen, aus so einem historischen Museum, und fand ich ein bisschen krass so, dass er die einfach zerschlagen hat.
Okay, krass.
Hast du das mitbekommen?
Nee, wusste ich nicht. Also ja, ich habe die Szene mitbekommen im Film, aber ich wusste nicht, dass sie wirklich die Gitarre, dass das eine echte 145 Jahre alte Gitarre war.
Ja, genau. Ja, das ist wirklich krass. Und wenn du auf die Reaktion von Jennifer Jason Lee guckst, so, dann merkst du auch, wow, 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 sie schreit ganz anders da auf einmal so, wow, 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 wow. Sie guckt total krass, weil normalerweise sollte die ausgetauscht werden, bevor er das macht, durch eine andere Gitarre. Haben sie wohl nicht gemacht, haben den die Szene länger gedreht. Und dann hat er die einfach zerhauen, so. Der krasse Ficker. Und jetzt haben die halt gesagt, so, die leihen nie wieder irgendwas für Filmsets aus, so, das machen sie nicht mehr. Und,
krass, okay.
Verstehe ich auch ein bisschen, aber ist halt auch krass. Aber da siehst du mal, auf was da alles Wert gelegt wird, Alter. Ich habe die Gitarre gesehen und habe mir gedacht, so, ja, okay, ist halt eine fucking Gitarre, so, das könnte jede Gitarre sein.
Ja, dachte ich aber tatsächlich auch, also ich habe gar nicht
halt, jetzt... Ja, aber es ist halt einfach eine fucking 145 Jahre alte Gitarre gewesen, so. Das finde ich halt super krass, Mann, auf was für eine...
Okay, ist so
wie detailverliebt man da sein muss, so.
Ah, super.
Ja, okay, dann sind wir durch mit dem Film, ne?
Sehr gut.
Mit der Handlung, ja. Wollen wir mal ein Fazit ziehen, wie du es fandest, wie ich es fand?
Ich zuerst, du zuerst.
Du zuerst,
mach ich du zuerst. Mal. Ich muss tatsächlich sagen, mir hat der Film doch sehr gut gefallen, obwohl ich es dann nicht erwartet hatte. Es war auch einer der Filme, die ich im Regal noch hatte, original verpackt, weil ich immer noch nicht geguckt hatte. Im Kino hatte ich ihn ähnlich wie Django auch nicht geschaut. Und dazu dann sagtest, hey, hast du Bock drüber zu quatschen? Und ich dachte, okay, super, Gelegenheit, den endlich mal auszupacken und zu gucken. Fand das erste Kapitel zu lang gezogen, für mich persönlich zumindest. Wahrscheinlich werden jetzt viele draußen sagen, was? Das war's, das war doch großartig. Und aber ab dem zweiten Kapitel fand ich ihn wirklich durchweg super, sehr kaptivierend, besonders dieses Mysterium, was die ganze Zeit im Raum stand, alleine weil man ja selber auch nicht wirklich glaubte, dass die Leute die zu sein scheinen, für die sie sich ausgeben. Sei es der Mannix, der sagt, er ist der Sheriff, als sie die Domegu hängen, sagt er auch irgendwie meine erste und letzte Aufgabe als Sheriff oder sowas. Dann genau der Henker und so ein Zeug. Das fand ich halt sehr cool. Halt dieses Rumraten und nicht wissen, was passiert. Und eben diese überraschenden Szenen, wie die Nüsse wegschießen und so ein Kram. Also nein, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, sich den mal anzugucken.
Ey, hier geht gerade wirklich im Hintergrund ein fucking Feuerwerk los. Du willst es nicht glauben. Hier ist gerade irgendwo Feuerwerk über mir oder so. Finde ich super krass. schöne Einschätzung. Ich weiß nicht, was es mit dem Feuerwerk auf sich hat. Das muss ich dann noch klären. Also ich sage, ich gebe dir vollkommen recht mit dem, was du sagst über diese erste Szene. Ich fand die auch einfach zu lang, diese Kutschfahrt und wie das alles losging, super, super schleppend. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, ich glaube, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich sag mal, es vergeht eine Stunde, bis die Handlung losgeht.
Also ja, das stimmt tatsächlich. Also der Film, weil das finde ich, kann man den Film auch zugute halten, gerade weil heutzutage Filme sind so hektisch und versuchen so schnell alles komplett reinzustopfen, damit sie irgendwie Action geben kann und Popcorn-Kino. Hier fand ich es sehr gut, dass auf jeden Charakter sehr viel eingegangen wird, dass man sich viel Zeit gelassen hat für die Szene, für den Aufbau. Wie gesagt, nur in der ersten Szene, im ersten Kapitel eben, fand ich das dann doch teilweise zu lang gezogen einfach nur. Da war irgendwie die Spannung noch nicht richtig da. Aber trotzdem, das mag ich trotzdem sehr, alleine die vielen Kameraeinstellungen, die Tarantino-typisch sind, dass einfach mal die ganze Zeit auf Charakter draufgehalten wird, während er redet, und dann wird langsam rausgesucht, wenn man die anderen Charaktere sieht, ohne dass da irgendwie 30 verschiedene Schnitte auf diesem Charakter sind, dass man ihn irgendwie aus allen Winkeln sieht, während er spricht und sowas und dann die Reaktion der anderen gezeigt wird. Sondern ich mag das, wenn eben nicht so krass viele Schnitte passieren, auch ähnlich wie man es halt bei Blade Runner hat oder so, weil einfach die Filme sind einfach noch ruhiger und man kann dem besser folgen, und es ist halt eben nicht so Popcorn-Kino aller Marvel-Filme, auch wenn ich riesen Marvel-Fan bin. Soll jetzt gar nicht zwingend Kritik sein, aber ich mag einfach nur diese langsame und beruhigende Herangehensweise.
Ja, man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, man wird da am Nasenring durchgezogen durch den Film. Aber weißt du was? Noch zu der Kameraführung. Mir ist aufgefallen einmal, da gab es eine Szene. Und zwar, das ist mir jetzt beim zweiten Mal schauen, das ist aufgefallen tatsächlich. Da liegt Mannix vor Warren auf dem Bett, eindeutig weiter vorne, und es sieht aus, als wäre der Bildschirm in der Mitte, als wäre das Bild in der Mitte geteilt, weil beide sind scharf.
Ich weiß tatsächlich sogar, welche Szene du meinst, weil irgendwie hinter Mannix ist der Hintergrund ein bisschen unscharf, kann das sein?
Genau, ja genau, und das ist super komisch, weil es wirkt, als wäre alles drumherum so ein bisschen verschwommen,
gerade
in der Mitte ist sehr stark, und aber beide Schauspieler sind sehr, sehr scharf, und das fand ich krass, ist mir noch nirgendwo aufgefallen.
Kannst du nicht gut sein, was du sagst, vielleicht haben sie einfach zwei Szenen dann zusammengefügt oder so, aus zwei verschiedenen Winkeln gefilmt, ist einfach nur zusammengefügt, damit das eben genauso aussieht.
Kann sein, ja. Wo war ich jetzt? Ich fand die Anfangsszene, wie gesagt, auch ein bisschen zu lang. Ich verstehe das, was du sagst, du findest es gut, dass die Charaktere so vorgestellt werden, ja, aber ich fand trotzdem an sich, der Film hat sich schon fast ein bisschen jetzt beim zweiten Mal gucken, wenn man weiß, was passiert, zieht es sich leicht so. Okay. Ja? Also da gibt es natürlich auch so Szenen, wo man sagt so, müssen die jetzt so übertrieben dargestellt werden, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man denen zuguckt dabei, wie sie halt einfach dieses Seil spannen vom Haus zum Klo und so weiter. Ja, das sind halt einfach so 5-6 Minuten, wo man sich denkt, hätte ich das jetzt gebraucht? Weiß ich nicht. So, macht das den Film jetzt besser? Weiß ich nicht. Und dann dauert die Roadshow-Fassung, die dauert einfach nochmal 20 Minuten länger oder so, wo ich mir denke, was haben sie? Also, check ich nicht. Aber unterm Strich sind es halt zwei Filme in einem so ein bisschen, ja. Das ist irgendwie das Kammerspiel mit den geilen Dialogen, einfach Tarantino-typisch, mit den geilen Spitzenleistungen auch der Schauspieler so. Ich fand Samuel Jackson richtig, richtig stark.
Ja.
Kurt Russell auch, Jennifer Jason Leigh so, die haben das alle super, super krass gemacht. So, ja. Ich habe denen super gern zugehört. Die Dialoge waren wieder super geil. So, wie gesagt, habe ich ja schon vorhin gesagt, meine eine Lieblingsszene zwischen dem General und Warren, fand ich einen richtig krassen, krassen Dialog. Es ist natürlich wieder das typische, und zwei Filme in einem meine ich halt, einmal dieses, am Anfang dieses Kammerspiel eben so, wo halt Frum verhandelt wird, wo man, das ist ein bisschen wie die Wölfe vom Düsterwald, kennst du das Spiel? So, man weiß nicht, wer ist der Wolf und so weiter und
Geht's um Gesellschaftsspiel?
Ja, genau, ist so ein Gesellschaftsspiel. Kennst du das?
Okay, dann kenn ich's nämlich doch jetzt, wo du es gesagt hast. Ja, das war nur gerade so, das Videospiel sagt mir gar nichts, aber ja.
Nee, und das fand ich so ein bisschen so ein bisschen so abwartend und so krimimäßig, und dann am Ende wird's halt einfach wieder so ein Tarantino-Blutbad, so ein gnadenloses so. Also das finde ich irgendwie ganz geil. Es ist natürlich wieder Rassismus-Thema mit drin so. Ich finde es super, dass der das anspricht, und ich verstehe auch, was er meint, wenn er so sagt, so ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der das so spricht. Ja, ich gebe ihm recht so. Es kommen nicht so viele Filme raus von großen Regisseuren, wo man das Gefühl hat, so, dass Rassismus das große Thema. Ja. Und also es ist jetzt nicht mein neuer Lieblingsfilm von Tarantino, auf gar keinen Fall, aber ich mag sehr viele Sachen an dem Film, und ich finde ihn gut, und ich finde, er wird völlig zu Unrecht öfters mal richtig runtergemacht. Ich habe es oft gehört, dass der Film scheiße wäre zu lang, und viele haben oft gesagt, so, es wäre komisch, es wäre nicht so der typische Tarantino. Finde ich nämlich gar nicht so. Ich finde eigentlich, dass es ziemlich Tarantino-typisch war, alles, was ich gesehen habe. Ja, auch dass es sich in so Szenen verliert, dann einfach so, wo man das Gefühl hat, warum habe ich diese Szene jetzt gesehen? Doch, ich muss sagen, ich fand den Film ziemlich Tarantino-typisch und ich fand ihn auch cool. Ich fand ihn ein bisschen zu lang, aber ansonsten bin ich voll für den Film und ihr müsst euch den angucken, meiner Meinung nach. Es macht Spaß.
Da stimme ich aber zu. Ich finde auch, dass es ein typischer Tarantino ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie großartig von der Formel abweicht oder ähnliches.
Ja, super. Dann sind wir eigentlich durch, ne? So, weit. Willst du noch was sagen? Ach, wir haben noch die...
Können auch auf jeden Fall vorlesen, was die anderen Leute so gesagt haben.
Okay, dann wollen wir es so machen. Du liest einmal Facebook, ich lese dann immer einen Twitterer vor.
Ja.
Geil. Dann schieß los. Bang, bang.
Mit dem Namen der Leute oder zumindest den Vornamen oder sowas?
Ja, sag ruhig dazu, wie sie heißen, den Vornamen oder den... Kannst auch den Nachnamen dazu... Wenn sie einen lustigen Nachnamen haben, sag den Nachnamen dazu.
Also, Max I. sagt... War ganz nett. Steelbook Blu-ray ist schon im Regal.
Okay. Ja. Markus sagt, leider langweilig, erinnert an Reservoir Dogs und der ist leider auch schon schlecht. Ja, dann, ja, okay, aber dann sind vielleicht einfach Tarantino-Filme nicht deine Filme, Markus.
Pierre Alexander hat sich ja kurz gehalten und meinte aber überragend.
Okay. Marlon nie wieder Marlon nie wieder sagt, leider noch nicht gesehen, aber mal eine Frage, nochmal Solocast. Hat überhaupt nichts damit zu tun, deswegen verstehe ich auch nicht, warum ich das gerade vorgelesen habe. Ich lese noch was anderes vor. Ich habe es gerade eben schon Jules gezeigt. Ey, wenn ihr wisst, wie ich das gerade hier mache, ich habe einfach das Internet ausgedruckt. So, ich habe einfach auf Drücken gedrückt und ich habe hier ausgedruckt eure scheiß Profilbilder mit euch. Das sieht wirklich richtig, richtig dumm aus. Ich poste das nachher noch auf Snapchat. Dann könnt ihr euch das angucken, wenn ihr mir auf Snapchat folgt. Haha, noch ein bisschen Werbung gemacht. Timmy schreibt, @therealspasti, den kenne ich. Bin als Tarantino-Fan vorbelastet, aber sein Stil passt super zum Western-Setting. Extrem unterhaltsam, gleich gut wie Django. Ja, finde ich, kann man so sehen. Teile ich ein bisschen.
Tjark sagt, erste Hälfte lebt vom Soundtrack und der Fahrt durch den Schnee. Die zweite Hälfte lebt von Jennifer, Jason Lee und Walton Goggins. Starke letzte Szene.
Was meint er mit der letzten Szene? Meint er da die Szene,
wie sie auch... Wahrscheinlich, wo sie gehängt wird.
Ja. Niklas @sauer087 schreibt, für jeden, der auf Tarantino steht, ein Muss. Hammer Atmosphäre, super Schauspieler und sonst alles klasse. Tarantino halt XD.
Die Nati war nicht ganz überzeugt, die schreibt einfach nur Semi.
Semi ist alles, was sie schreibt?
Ja, Semi.
Okay, so, Jean-Jacques Gelee @AmokAlex984 schreibt, bester Tarantino seit langem, eine Szene und damit großes Kammerspiel. Eine Szene und damit großes Kammerspiel. Verstehe ich nicht.
Tobias Sanji sagt, meiner Meinung nach völlig grundlos vom breiten Publikum niedergemacht. Es ist ein geiler, blutiger, dialoglastiger Westernstreifen à la Tarantino Classics. Django war hingegen sehr auf ein breites Publikum gerichtet und ich denke, The Eight, da fehlt das Hateful, hat nur so enorm viele Hater, weil die meisten ein Django Unchained 2 erwartet haben und sich nicht bewusst sind, wie speziell Tarantino-Movies sind.
Okay, sehr ausführlich, sehr schön. Und Ed Diebr schreibt, eigentlich spannendes Setting verpasst es, die Spannung auf die Zuschauer zu übertragen. Grund, man rootet mit keinem Charakter. Okay, fand ich jetzt nicht so. Wie fandst du das?
Nee, würde ich auch so tatsächlich gar nicht sagen. Mochte zum Beispiel Jacksons Charakter sehr gerne.
Super, oder? Fand ich auch. Nee, mochte ich. Ja gut, hast du noch viel?
Ein paar habe ich noch, aber ich beschränke mich jetzt mal auf die, wo auch ein bisschen mehr steht als nur Semi oder Nice oder Geil.
Okay, genau, lese mal einen vor, wo ein bisschen mehr steht. Ich habe ja nur Twitter.
Der gute Johnny sagt, großartig, wer sich über zu viel Dialog und Gewalt beschwert, sollte darüber nachdenken, Film von einem anderen Regisseur zu schauen. Regie, Soundtrack und Schauspieler auf allerhöchstem Niveau.
Miggy schreibt, finde es lustig, dass viele denken, die Rolle des Henkers wäre für Walls gewesen, der eigentlich den Mexikaner spielen sollte. Ansonsten mag ich es, dass sich der Film Zeit für Dialoge nimmt. Ist so einer meiner Lieblings-Tarantinos. Ey, darauf wollte ich auch noch kurz mit dir zu sprechen kommen. Fandest du nicht auch, dass Oswaldo wirklich so ein bisschen wirkte, als wäre es der neue Hans Lander.
Ja, stimmt, ne? Er kam tatsächlich so ein bisschen rüber wie Christoph Waltz. Denselben Eindruck hatte ich auch.
Voll, ey, das hat mich sogar beim ersten Mal gucken so ein bisschen genervt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, irgendwie nervt es mich, dass das jetzt gerade nicht Christoph Waltz macht, sondern eben hier Tim Roth, ja?
Ja.
Also wirklich, und krass, dass der als Bob der Mexikaner eigentlich, dass er den hätte spielen sollen. Warum hat er es am Ende nicht gemacht, weiß man's?
Ich weiß es nicht, nee.
Ich weiß es auch nicht, ich habe keine Ahnung. Hättest du mal dazu geschrieben, Migi, mich Seif. So,
Mann, lese vor. So ein Depp. Mann, schämen Migi. Sollte er sich.
Migi, die Migi. Was haben wir noch? Hast du noch einen?
Ja, der Eck sagt, ein Tarantino grandios wie immer. Kann leider null nachvollziehen, warum sich alle über zu wenig Action aufregen. Action kommt in der zweiten Hälfte genug und die Dialoge sind unfassbar gut, wie gewohnt eben.
Captain Stahlnippel sagt, Moment mal kurz, ich muss mal gucken, wo das anfängt. Oh, der hat sehr viel geschrieben. Oh, lese mal noch einen vor, ich muss das erstmal ordnen.
Finn sagt, das ist Tarantino in Reinform. Wer das nicht erkennt, hat seine Filme nie wirklich verstanden, sondern nur den Hype gefeiert. Etwas zu langatmig in manchen Momenten, aber ansonsten ein sehr tolles Ding.
Also, Captain Stahlnippel sagt in 10 Tweets, erinnert sehr stark an seinen Erstling Reservoir Dogs. Tarantino übliche Dialoge und hervorragendes Screenplay machen den Film zu einem Theater, die Tweets halt auch nicht in der richtigen Reihenfolge abgeschickt, den Film zu einem theaterähnlichen Kammerspiel, welches ihm der zweiten Teil der Hälfte hart zur Sache geht. An und für sich ist der Film gut gelungen, aber an den Status von Django Unchained vergleicht, da es beides seine Western sind, kommt ehrlich ran. Es fehlen die Figuren à la Hans Lander, Dr. King Schulz oder Jules Winfield. Tim Roths Rolle als Henker war mir persönlich doch zu Christoph Waltz mäßig. Trotzdem ist er ein gelungener moderner Westernstreifen. 8,2 von 10 Punkten.
8, das ist aber auch schon sehr spezifisch, oder? 8,2 von 10 Punkten. Warum nicht 8,3 oder 8,1?
Oder 8,15.
Das würde mich schon interessieren, Captain Stahlnippel. Jessica sagt, erste Hälfte leider eher langwierig erzählt, in der zweiten Hälfte ging es dann aber endlich weiter in Tarantinos Bestform. Ja.
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 Ja, es ist so ähnlich, wie wir es eigentlich auch gesagt haben.
Denke auch, ja.
Dann lese ich mal den letzten vor, würde ich sagen, und zwar von Don Cocon at Multi Jojo Jonas, der sagt, ein Western mit fast perfektem Timing, der sich an genau den richtigen Stellen genug Zeit nimmt, um richtig wirken zu können. Ja, stimmt. Aber er nimmt sich auch an Stellen, finde ich, zu viel Zeit, wo er es eigentlich nicht braucht.
So. Aber ist es wirklich ein Western? Es ist ja kein klassischer Western, oder? Dafür, dass es...
Ja, die haben halt Pferde, ne?
Ja, und Revolver und sehen halt aus wie Cowboys, aber das war es ja eigentlich im Wesentlichen. Gut, sie sprechen halt auch so, aber es ist halt dieses so, es fehlt eigentlich diese typische Kleinstadt, in der dann irgendwie High Noon ist und so ein Kram, das haben wir hier alles gar nicht.
Aber es gibt den klassischen Shootout zwischen General.
Stimmt.
Es ist schon ein Western,
würde ich sagen. Okay. Mir würde auch tatsächlich jetzt nicht einfallen, sowas, wenn du jetzt fragen würdest, ja, was würdest du denn sonst sagen? So Science Fiction. Nee, von daher wüsste ich halt nicht, welches Genre ich dem sonst zuordnen sollte.
Bist du ein Western-Fan so? Hast du die ganzen alten Filme geguckt?
Tatsächlich, mein Lieblingswestern ist Zurück in die Zukunft 3, von daher beantwortet das wahrscheinlich deine Frage.
Ja, mir geht's aber ähnlich. Also war ich irgendwie nie so richtig drin. Ich musste mir manchmal mit meinem Vater sowas angucken, aber ich hab's nie so richtig gedickt, ehrlich gesagt. Ja, leider nicht. So, dann sind wir eigentlich durch, Jules, oder?
Ich denke auch. Oder gibt's noch irgendwas Abschließendes zu sagen zu Film? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube, wir haben alles gesagt.
Wir haben alles gesagt. Eine Sache, die ich noch sagen will, ist vielen, vielen Dank an die ganzen Antworten. Ey, ich habe wirklich so viel Zuspruch wie noch nie bekommen. Vielleicht auch, weil ich nachts um 1 erst gepostet habe, gefühlt, dass ich da jetzt noch irgendwas brauche. Und das fand ich krass. Anscheinend muss man die Community nachts um 1 abholen. Nicht, wie ich sonst immer gedacht habe, nachmittags um 4 oder so.
Ja, da sind halt das die ganzen Nachtschirme noch unterwegs, die sich aber so einen Tarantino-Film anfangen können, weil sie nicht 14 sind, so.
Ja, wahrscheinlich.
Das würde sich jetzt krass bleiben, denn so war es gar nicht gemeint. Das ist so.
Und der 14-jährige Captain Stahlnippel denkt sich jetzt, Mann, was ist das eigentlich für ein Arsch?
Was für ein Arschloch.
Na ja, gut, okay. Dann vielen, vielen Dank, Jules, dass du heute dabei warst, dass du eingesprungen bist für den Max. Der,
ach, sehr gerne doch.
Hat Spaß gemacht. Hat es dir auch ein bisschen Spaß gemacht?
Leider überhaupt nicht. Also nächstes Mal bitte lad irgendwie anders ein. Also.
Ja, okay, das mache ich. Alles klar. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und
danke
euch
dir
noch
auch
einen schönen Tag und macht's gut und bis nächste Woche. Ach übrigens, nächste Woche kann ich noch was teasen. Der Max hat schon einen Film gesehen in Amerika, weiß nicht, ob er das schon irgendwo gepostet hat, der erst in einer ganzen Weile bei uns im Kino erscheint und da wird er euch nächste Woche ein bisschen was dazu erzählen. Heißt, nächste Woche gibt's wieder einen Solo-Cast. Kommt damit klar, findet euch damit ab. Viel Spaß damit und schön, dass ihr zugehört habt. Auf Wiedersehen.
Sagst du jetzt gar nicht, welcher Film?
Nee, ich sag nicht, welcher Film.
Sag's nicht, welcher Film. Ich wusste auch eigentlich, dass er bei uns noch dauert, bis der rauskommt, tatsächlich.
Ja, wusste ich auch nicht.
Na gut, dann sagen wir jetzt nicht, welchen Film. Aber das, ja. Wir wollen ja auch jetzt nicht irgendwie. Nee, okay, ich hätte jetzt beide was gesagt. Nee, dann sagen wir es halt nicht. Dann sagen wir es halt nicht.
Nein, die Bühne überlasse ich dem Max. Ich glaube, der will es ja schon selbst dann drauf feiern, dass er den Film schon gesehen hat.
Ja, der Max ist ja eh immer ein bisschen schlauer, so von daher. Liegt immer auf der Lauer. Der weiß immer ganz genau. Gut, dann danke, dass ich dabei sein durfte und ja, bis in einer Woche oder so. Tschüss.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Denn auch im Autokino heißt es natürlich To be continued.